Ja, ein wirklich starkes Wort. Ja, ich versuche mir das sehr relativ real vorzustellen. Jesus mit seinen Jüngern, 12 Männer, 13 Männer sind da irgendwo zusammen. Das ist ein richtiger Männerabend. Der Anlass ist gegeben, sie reden miteinander und Jesus mutet ihnen viel zu an dem Abend in der Nacht. Er sagt voraus, dass es ihm obliegt, viel zu leiden und zu sterben. Das muss man erstmal schlucken. Und dann sagt er voraus, dass sie an ihm irre werden, dass sie sich abwenden werden. Das ist eine Kröte, die man schlucken muss. Nach so vielen Jahren in der Christusnachfolge, nach so vielen Jahren in der Gemeinde aktiv mitgearbeitet, Wunder über Wunder erlebt, Heilungen und Totenauferstehungen, und dann kriegst du gesagt, du wirst heute nachts wegrennen und wirst deine eigene Haut retten. Das muss man erstmal schlucken. Petrus fällt das schwer. Und er sagt, Herr, ich kenne meine Gemeinde, also gut, das kann ich mir vorstellen. Wenn die alle die Flucht ergreifen, kann ich mir vorstellen. Aber ich nicht. Ich nicht. Und wenn es sein muss, gehe ich für dich ins Gefängnis und ich zücke das Schwert, ich werde kämpfen. Hat er ja dann auch gemacht. Und ich stelle mir das so vor, Jesus sagt ihm, komm, lass uns da so eine Runde miteinander in den Garten, so einmal um den Garten gehen, ein bisschen miteinander schwätzen. Und dann kommt dieses Gespräch, diese Szene zustande, wo er sagt, weißt du, ich gewähre dir einen Einblick hinter die Kulissen dessen, wo ihr normalerweise nicht hinschauen könnt. Dort hinter den Kulissen, da hat der Satan begehrt. Also nicht nur gebeten, euch sichten zu dürfen, sondern begehrt. Er hat eindringlich, aufdringlich bei Gott eingestanden und fast sozusagen drum gebettelt. Er hat begehrt. Und dann wird ihm offensichtlich auch gewehrt. Und Jesus sagt, aber ich habe für dich gebetet, dass bei diesem Sichten dein Glaube nicht verloren geht. Ich kann mich erinnern, in Sibirien zu Hause, da im Dorf, da haben die Erwachsenen noch Weizen und Korn gesichtet. Das waren so große Körbe, waren das mit einem Netz, da wurde das reingeschüttet und geschüttelt und gerüttelt und mit der Hand durchgemischt und wieder geschüttelt und gerüttelt. Und dann fiel die Spreu alles runter und am oben blieb dann das Korn. Schütteln und rütteln. Der Satan hat gebeten, euch schütteln und rütteln zu dürfen, wie man den Weizen rüttelt und schüttelt. Und offensichtlich hat er geahnt, dass das kein angenehmes Vorgehen sein wird. Das wird kein angenehmer Prozess sein, weil er ahnt, da brauchen die Leute Fürbitte. Die werden diese Fürbitte brauchen bei diesem Schütteln und Rütteln. Und dann kam das auch. Einige Stunden später, es war ja im Grunde genommen das Passafest, das war damals zu einem Volksfest verkommen. Aus dem Fest der Befreiung, aus der Gefangenschaft, war da ein Volksfest, Kirmes geworden, Bütchen aufgestellt und Bratwürstchen und Mandeln wurden geröstet und ein Karussell und da wurde gehandelt und gefeilscht und alles wurde fromm kaschiert, selbst der Tempel wurde mit einbezogen in dieses Fest. Ein Gräuel war das eigentlich. Das hat dem lieben Gott wehgetan, was da aus diesem Fest der Befreiung, aus der Gefangenschaft gemacht wurde. Und gekrönt wurde das Ganze traditionell durch die Hinrichtung irgendeines Räubers. Und da lohnte sich das Hinkommen, da kamen die schon Tage davor dahin, da wurde gekauft und verkauft und gehandelt und Beziehungen geknüpft und Verwandten haben sich gegenseitig besucht und alles fieberte auf diesen einen Morgen zu, wenn dann am Ende der Nacht ein Räuber gekreuzigt wurde. Das war die Gaudi her schlechthin. Und diesmal waren es sogar drei. Da stand man die ganze Nacht und hat gewartet, bis der Schuldspruch gesprochen wurde. Und die Männer, die standen am Lagerfeuer, haben sich gewärmt, haben miteinander geredet. Das war der Männerstammtisch. Und dann kommt ein Mädchen und nimmt die Bestellungen auf, die Getränke. 13, 14 mag die sein. Und sagt, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Warst du nicht auch mit dem einen da? Der sagt, ja, komm, hör auf, das täuscht dich bestimmt. Und dann geht ihr weg und kommt eine Viertelstunde später, bringt die Getränke und sagt, ich glaube, ich habe dich gesehen. Du schwätzt genauso wie die dort in der Nazarenerkirche. Der sagt, komm, gib Ruhe, du täuscht dich. Und eine halbe Stunde später kommt ihr mit der Rechnung und sagt, jetzt weiß ich. Damals, wo der eine Blinde sehend gemacht wurde, wo der eine Lahme anfing zu laufen, da warst du mit dabei. Jetzt weiß ich es genau. Wer von uns spricht Russisch? Wer spricht Russisch? Alex, приятно познакомиться. Ich sage, приятно познакомиться. Gleichfalls. In der russischen Bibel steht, an dieser Stelle fing Petrus an, bei Gott zu schwören, dass er ihn nicht kennt. Er schwört bei Gott, dass er ihn nicht kennt. Und dann kräht der Hahn. Da fällt bei ihm der Groschen. Und nicht nur einmal, sondern da rattert das, der ganze Geldautomat rattert auf einmal durch seine Seele. Und plötzlich wird ihm bewusst, boah, wo bin ich gelandet? Vor drei Stunden hat er groß, laut gesagt, Herr, alle anderen, ich nicht. Und da steht ein 14-jähriges Mädchen vor ihm und sein ganzes Kartenhäuschen von Glaube, von Christus Nachfolge, 3,5 Jahre mit Jesus Wunder über Wunder erlebt, noch und nöcher. Und all das zerbröselt innerhalb einer halben Stunde angesichts eines Mädchens. Ihr Lieben, unser Glaube ist anfechtbar. Und unser Glaube wird angefochten und manchmal sogar in Lebensphasen, Lebenssituationen, wo wir uns absolut auf der sicheren Seite wähnen, wo wir sagen, Herr, alle anderen, aber ich nicht. Wenn es sein muss, gehe ich für dich ins Gefängnis, ich zücke das Schwert, ich werde für dich kämpfen, ich lege mein ganzes Leben in die Waagschale. Und Jesus ahnt, dass wir gerade in dem Augenblick, wo wir so daherreden, bereits auf der Zielgeraden in eine tiefe Glaubenskrise hinein sind. Und weil er das weiß, weil er voraussieht, welchen Weg wir eingeschlagen haben, welches Ende es mit uns haben wird, sagt der Petrus, ich weiß Bescheid, deswegen gebe ich dir einen Einblick in die andere Welt. Dort hat der Vater dem Satan gewährt, dich zu schütteln und zu rütteln. Das ist an Gottes Amen sozusagen vorbeigegangen. Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erkalte. Ich habe in irgendeinem schlauen Buch gelesen, da wo bei uns steht, dass dein Glaube nicht erkalte, steht in der Ursprache das Wort Eklipen, die deutsche Wortwurzel Klippe. Eklipen, dass dein Glaube nicht über die Klippe geht. Und plötzlich wird mir das so sympathisch. Ich habe für dich gebetet, dass du mit deinem Glauben nicht über die Klippen gehst. Dass du nicht abstürzt und unten zerschellst. Ich habe gesessen und habe es genossen. Moment, ich muss jetzt einfach mal umschalten, damit ich nach vorne, ja, oder so. Ja. Noch einmal. Ja, ist es an. Es ist grün. Ja, ich habe eigentlich denselben, aber wenn ich jetzt so mache. Ja, jetzt hast du. So, und jetzt machst du noch eine weiter bis zu diesem Text. Ja, noch. So, bis dahin. So, vielleicht so viel. Ihr Lieben, ich habe gesessen und genossen, wie der Wille hier vorne die Bekanntmachungen macht. Ich habe versucht mitzuzählen, wie viele Namen hier genannt werden, für die gebetet wird. Irgendwann habe ich die Zahl verloren. Wenn von uns einer durch muss, durchs Rütteln und Schütteln, dann steht ja einer vorne und nennt alle Namen von denen, die Fürbitte brauchen. Wir beten füreinander, damit einer, der draußen ist und durch muss, damit er sein Gottvertrauen nicht verliert. Vielleicht verlieren wir nicht den Glauben an den Heiland, aber das Vertrauen, dass er auch in schwierigsten Lebenssituationen es letztendlich doch mit uns gut meint, auch wenn ich armes Würstchen es im Augenblick nicht verstehen kann. Aber dieses Urvertrauen in Gottes gute Absichten, dass auch dort, wo ich durchgerüttelt und durchgeschüttelt werde, es sein letztes Amen hat. Er hat Amen dazu gesagt. Ich kann mich an eine Situation erinnern, die denke ich immer gerne zurück, als wir noch in der Heimat in Russland waren, in Lettland. Wir gehörten zu der Untergrund-Baptistengemeinde und haben unsere Gottesdienste zeitweise irgendwo gehalten. Wir hatten Geschwister, die hatten eine Landwirtschaft, also waren wir dort in der Mähdrescher-Scheune, haben wir Mähdrescher rausgeschoben vom Gottesdienst, Gottesdienst in der Scheune gemacht und nach dem Gottesdienst haben wir den Mähdrescher wieder reingeschoben oder draußen im Wald auf der Wiese oder wir haben Taufgottesdienste gefeiert im Winter. Da wartet man nicht bis zum Sommer, sondern wenn da einer kommt und sagt, ich will getauft werden, dann wird die ganze Gemeinde in den Wald beordert. Da stehen wir knietief im Schnee, haben den Fluss aufgeschlagen. Und da wird 3 Stunden Gottesdienst gefeiert mit Abendmahl. Und es wird im Eisloch getauft. Und Willi, tauft ihr auch durch Untertauchen? Ja. Na gut, dann verstehen wir uns ja. Ja? 3 Stunden Gottesdienst, Knietiefe. Oder aber, dann wurden wir beordert, in die evangelisch-lutherische Kirche bei uns in der Stadt zu kommen. Und die war schon lange, lange war die baufällig. Da war innen an den Innenwänden 2 Zentimeter Eis, an den Innenwänden. Und dann saßen wir da, haben die Hände unter den Popo gelegt, damit uns im Popo nicht an der Fensterbank festfriert. Und die alten Männer, die keine Haare mehr hatten, die haben ein Taschentuch draufgelegt, damit das Hirn nicht festfriert. Wir haben dort Gottesdienste gefeiert, aber da sind wir gerne hingegangen, weil wenn du da vorne reinkommst, durch die große doppelflügelige Tür, läufst du gerade auf den Altarraum zu und da war dieses Bild, Jesus in Gethsemane, der betete für uns. Und in Zeiten der Verfolgung, wo ein Gemeindeleiter nach dem anderen verhaftet wurde, der eine wurde ins Gefängnis gebracht, dann habe ich einen direkt nachgewählt. Dann kam der ins Gefängnis, dann haben den dritten nachgewählt, bis wir alle Brüder durch waren. Dann kam die erste wieder raus, dann wurde der wieder sozusagen installiert als Gemeindeleiter. Da sind wir gerne hingegangen, weil wir wussten, der betet für uns. Und dann sind wir 1975 nach Deutschland gekommen, 23 Jahre später nach der Perestroika wieder hin. Und da sind meine Frau und ich dorthin und ich bin in die Kirche gerannt. Und siehe da, er betet immer noch. Jetzt kenne ich das Bild seit 1970. Ja, seit 1970 kenne ich dieses Bild. Und jeden Sommer fahre ich dorthin. Ich setze mich jetzt um diese Zeit ins Auto und fahre 1850 Kilometer am Stück durch und gehe dort in die Kirche und stelle eine Kerze hin. Weil er immer noch betet. Damit der Glaube nicht erkaltet, mein Glaube hier im Wohlstandsland, damit mein Glaube nicht erkaltet. Und da vorne ist dann der Tauf. Die Taufschale, die hat man ja zweckentfremdet, man hat sie mit Sand gefüllt und da kann man Kerzen hinstellen. Und stelle ich immer eine Kerze auf und sage, danke Jesus, dass du immer noch für mich betest. Seit 1970 betet er immer noch für mich. Dass mein Glaube nicht über die Klippen geht. Ihr Lieben, und das tut so gut, zu wissen, dass für uns gebetet wird. Ich hatte früher die Gemeinde Miltenberg, Aschaffenburg und Wertheim als Pastor zu betreuen und irgendwann ging dann die Aschaffenburger Gemeinde in die Selbstständigkeit mit eigenem Prediger und die Wertheimer auch und dann blieb bei mir nur die Miltenberger. Das war 1995. Aber seit 1995 ruft eine Schwester, die Bärbel aus Aschaffenburg an und die andere aus Wertheim, die Gisela. Seit 1995 jedes Jahr zu meinem Geburtstag, um mir zu sagen, dass sie immer noch für mich und für meine Kinder beten. Und sagen, Peter, sind deine Kinder schon groß, gell? Sag du, meine Enkelkinder sind schon größer als ich. Oh, sagt die, da muss ich ja jetzt für die Enkelkinder beten. Wir haben uns nie mehr wieder gesehen, seit 1995. Aber jedes Jahr rufen die an, um zu sagen, wir beten für dich. dass dein Glaube nicht erkalte. Und jetzt stelle ich mir vor, ihr Lieben, wir sind in irgendeinem Land, wo Christen verfolgt werden. Sie haben ihre ganz normalen, alltäglichen Kummer und Sorgen, wie wir auch. Sie sind genauso Menschen wie wir. Sie müssen auch durch Corona durch, sie müssen mit den Masken und vielfach sind die Beschränkungen noch gravierender als bei uns und sie werden auch noch verfolgt und sie brauchen unser Gebet. Sie brauchen diese Zusage. Wir beten für euch. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen nach Algerien, Nordafrika, in einen kleinen Landstrich. Alex, wenn du jetzt weitermachst, guck mal, das ist Algerien und oben habe ich deinen Teil eingekreist. Das ist das Eingekreiste hier, das ist die Kabylei. Die Kabylei ist in Algerien das, was bei uns Ostfriesland ist. So, ganz oben am Wasser, klitzekleines Völkchen, ihr Landstrich. Sie machen auch Witze über sich selbst, wie die Ostfriesen das bei uns machen. Bis 1973 war es ihnen nicht gestattet, ihre kabylische Muttersprache zu sprechen, weil sie von Frankreich kolonialisiert waren und dann politisch war das alles motiviert. Seit 1973 dürfen sie ihre eigene Sprache sprechen und dort kommen heute ganz viele Menschen zum Glauben an Jesus. Kraft ihrer Geburt sind sie alle Moslems. Das heißt, auch die Gemeinden und Hauskirchen, die da jetzt sind und existieren und immer mehr werden, haben alle islamischen Hintergrund. Das ist eine ganz, ganz brisante Mischung bei denen dort im Lande. Da werde ich euch gleich einiges von erzählen. Wir sind dort und man muss sich das praktisch so vorstellen, um einfach euch zu zeigen, ich glaube, Uli, du hast vorhin gesagt, wir würden heute von der Arbeit von Open Doors einiges hören. Ja? Viel werde ich nicht erzählen, aber einen kleinen Einblick. Was machen wir, wenn wir dort sind? In Algerien reisen wir von Dorf zu Dorf und besuchen ganz einfach Geschwister. Das sind Geschwister, die oben in den Bergen wohnen und die haben nicht oft die Gelegenheit, nach unten in die Stadt zu kommen, in die Gemeinde, in die Gottesdienste, Bibelstunde und sind darauf angewiesen, dass die Gemeinde zu ihnen kommt. Ob das nun der Prediger ist, Diakon oder drei, vier Jugendliche, die nehmen eine Gitarre mit und fahren nach oben in die Berge, besuchen die Geschwister, singen ein paar Lieder miteinander, lesen die Bibel, feiern das Abendmahl und kommen wieder zurück und so lebt Gemeinde. Jetzt sind wir dort miteinander unterwegs, mein Kollege der David, David ist hier in Deutschland evangelischer Pfarrer und ich als baptistischer Pastor und von der anderen Seite sind zwei einheimische Brüder, wir sitzen in so einem kleinen Renault Kangoo, damit wird bei uns die Pizza ausgeliefert und wir fahren dort von Ort zu Ort und besuchen Geschwister und eines Tages hieß es, es wird gleich Gottesdienst geben und das ist die größte Gemeinde in der Kabylei, die größte Freikirche. Wir kommen vorgefahren und sehen dieses Gebäude, hatten eigentlich gehofft, dass da draußen steht, so wie jetzt bei euch Bekanntmachungen und Gottesdienstzeiten und Rufnummer vom Prediger oder von irgendeinem von euch, dass Leute, die vorbeigehen, merken, da ist eine christliche Gemeinde, da kann ich anrufen, da ist eine herzliche Einladung, da kann ich, bin ich willkommen. Hier ist gar nichts. Wir wussten inzwischen, zu dieser Gemeinde gehören etwa 700 Mitglieder und zum Gottesdienst kommen dort 1100 Leute. Das ist anders als bei uns in Deutschland. Ja, bei uns wäre das vielleicht, du sagst es. Ja? Und die Geschwister erzählen uns, an den Stellen, wo wir draußen alles tun, damit alle, jeder, der vorbeiläuft, merkt, da ist eine Gemeinde, machen die dort alles, damit, wenn einer vorbeiläuft, er nicht auf die Idee kommt, dass er eine Gemeinde sein könnte. Denn er könnte Anstoß nehmen und das bringt zur Anzeige und dann gibt es Ärger. Das heißt, eine christliche Gemeinde mit 1100 Gottesdienstbesuchern, mit allen Bibelstunden, Frauenkreise, Kinder, Jugend, mit all dem, was unser Gemeindeleben miteinander ausmacht, müssen die sich so verhalten, damit es niemand mitkriegt, verstecken. Und da haben wir uns vorgenommen, wenn wir wieder zurückkommen, wir möchten diesen Geschwistern wieder Gesichter geben. Das ist die Braut Christi. Und es kann nicht angehen, dass die Braut Christi, die Heilige, die Erkaufte, die Erlöste, die durch das Blut Christi gewaschen wurde, dass diese Menschen ihre Gesichter verstecken müssen. Wir geben denen wieder ihre Gesichter, damit wir sie wahrnehmen, fühlen, damit wir sie in uns aufnehmen können und sagen, das sind meine geliebten Schwestern und Brüder. Wir gehen rein, der Gottesdienst läuft. afrikanische Art. In den großen Raum passen etwa 450 Leute rein. Alle anderen 600 haben sich aufgeteilt im ganzen Gebäude, sind überall Fernsehbildschirme aufgestellt und es wird viel gesungen, afrikanische Art, wenn Afrikaner singen, es wird gesungen und geklatscht und es wird getanzt und wenn dann die afrikanischen Frauen alle miteinander anfangen, dieses zu machen, das geht durch Magd und Bein, dann will man aufstehen und sozusagen Bein mitschwingen. Und mittendrin nimmt der Pastor Salah, so heißt er, vom Tisch das Deckchen weg. Und wir merken, da ist das Abendmahl. Und er reicht den großen Brotkorb meinem Kollegen, dem David. Das war nicht abgesprochen, aber wir haben gleich gecheckt, Abendmahl ist angesagt. Und die ganze Gemeinde steht auf und der David hat diesen riesigen Korb mit Brot. Und dankt dafür für den gebrochenen Leib Christi. Und dann gehen die einzelnen Brotleibe in die Gemeinde und nächste Räume immer weiter und weiter. Und es wird gesungen. Und dann kommt irgendeiner nach vorne, hebt die Hand und sagt, ich möchte euch etwas erzählen. Und letzte Woche, vorletzte Woche, da bin ich als überzeugter Moslem ins Bett gegangen und ich bin aufgewacht vom Gefühl, neben meinem Bett steht jemand. Ich habe die Augen aufgemacht und neben meinem Bett stand eine weiße Gestalt und ich wusste, das ist Jesus. Und von dem ging so viel Liebe aus. Und er berührte mich und sagte, folge mir nach. Und dann zog er sich zurück. Aber im Raum blieb es hell, hell eine ganze Weile. Ich habe dann euch gesucht, ich habe euch gefunden. Und dann wird gebetet und gedankt, da wird der Mensch gesegnet, weil alle ahnen, was auf den jetzt zukommt zu Hause. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich hatte diese Tage einen Traum. Jesus kam und er hat mir meine Sünden vergeben. Oder erzählt irgendeine Begebenheit, seine erste Begegnung mit dem Heiland. Und dann nimmt Pastor Salah den Wein, den Kelch. Das ist kein Kelch, wie wir das hier miteinander kennen, so wunderschön gemacht, sondern das war so ein Glas. Wir haben dann unter uns Männer so ein bisschen geulgt, haben gesagt, wahrscheinlich war einer mal beim Oktoberfest hier und hat vergessen, es hier zu lassen. So ein Riesenteil, schwer wie Blei. Und dann bete ich dafür und dann geht das in die Reihen und wenn es leer ist, kommt es zurück, wird aufgefüllt und wieder in die Reihen. Und der Gottesdienst geht weiter, es wird gesungen, es wird gepredigt, es wird Zeugnis gegeben. Und irgendwann ist der Gottesdienst zu Ende und am nächsten Morgen, wir haben beim Pastor geschlafen, kommen wir zum Frühstücken runter und Pastor Salah und seine Frau sitzen schon am Frühstückstisch, haben die Brötchen besorgt, warten auf uns und haben auf dem Tisch die Tageszeitung von heute liegen. Und da ist die Titelseite dieser Zeitung. Und wir sehen hier, vielleicht könnt ihr das erkennen, dass der Bruder, der hat gestern den Lobgesang geleitet. Und da hinten ist eine Säule zu erkennen und unter dieser Säule, da sitzen David und ich, mein Kollege und ich. Wir haben gar nicht gemerkt, dass da einer von der Presse war, weil viele Leute haben Bilder gemacht. Und dann haben wir gesagt, wow, wann haben wir es schon zum letzten Mal geschafft, mit unserem Gottesdienst auf der Titelseite der Tageszeitung morgen zu erscheinen. Und das machen die freiwillig. Und sagt Pastor Salah, ja, aber das hat einen Beigeschmack. Diese gelbe Überschrift da oben, da heißt es sinngemäß, sie singen, sie schreien und sie trinken Alkohol im Gottesdienst. Das muss man sich vorstellen. Wir haben die Titelseite und wir machen die Zeitung auf und schauen automatisch auf die dritte Seite. Das ist unsere menschliche Gewohnheit. Machen auf und du siehst die dritte Seite. Die ganze Seite von oben bis unten hat Pastor Salah schon gelb und rot markiert. Der war früher aufgestanden als wir. Und auf der ganzen Seite wird der Leserschaft erklärt, dass die christlichen Gemeinden bei uns im Land von amerikanischen und proamerikanischen Organisationen dafür bezahlt werden, dass sie hier bei uns im Land unsere Glaubensbrüder und Schwestern, sprich Moslems, zum christlichen Glauben rüberwerben. Pastor Salah sagt, und das ist eine Entwicklung der letzten Monate, und wir haben den Eindruck, hier wird die Öffentlichkeit darauf vorbereitet, dass wenn der erste von uns ins Gefängnis geht, wird man draußen in der Bevölkerung sagen, war schon längst Zeit, da wird sich keiner mehr drüber aufregen. Ich habe diese Bilder mit meinem Handy gemacht. 2009. Das sind jetzt fast 12 Jahre her. Aber ich habe mich entschieden, sie euch trotzdem gut zu zeigen, weil es eine Fortsetzung hat. Das war 2009, ich glaube irgendwo so im September, schätze ich, im Herbst 2009. 2014 oder 15, so etwa 5 oder 6 Jahre nach unserem Besuch, drangen hier Zivilmänner in dieses Gotteshaus ein. Sie haben die Fensterscheiben eingeschlagen und haben drinnen in der Kirche alles zerstört. Stühle, Klavier, Musikinstrumente, Kanzel, alles zerstört und zum Fenster rausgeschmissen. Der Staat hat niemals die Schuldigen gefunden. Die Geschwister haben sie wieder aufgebaut. 2018, also 9 Jahre nach unserem Besuch, wurden im ganzen Land mindestens 15 Gemeinden juristisch zugemacht. Das heißt, ihnen wurde der Status, ihr seid Körperschaft des öffentlichen Rechts, ja? Oder eingetragen auf jeden Fall, der Status, der juristische Status wurde den Gemeinden weggenommen und die Häuser wurden beschlagnahmt. Das war 2018. 2019 hat man dieses Gemeindehaus den Geschwistern weggenommen und die Gemeinde juristisch zugemacht. 1100 Gottesdienstbesucher. Wo geht man dann hin, wenn von heute auf morgen du kein Haus mehr hast? Die chinesischen Christen sagen, wir sind wie der Bambus im Winter. Unser Missionsleiter, ich darf diese Geschichte erzählen, er wohnt zur Miete in Kelkheim. Und der Vermieter hat irgendwann mal vor Jahren in der Ecke vom Grundstück so einen Bambusbusch gepflanzt. Nicht im Bottich, sondern einfach so. Und wenn du den zurückschneidest, Willi, der wächst wie Dolle. Unser Missionsleiter hat dann brav den immer wieder zurückgeschnitten. Ja? Und am Ende kam der Bagger und hat den ganzen Mutterboden abgetragen. Wir Kinder Gottes, die Gemeinde Jesu ist wie der Bambus im Winter, wenn man uns zurückschneidet, wenn man uns schüttelt und rüttelt und schüttelt und rüttelt und wenn man uns die Gotteshäuser wegnimmt und wenn man uns juristisch zumacht, dann ist man uns, die Gemeinde Jesu, noch lange nicht los. Stellt euch vor, eine Gemeinde mit 1100 Gottesdienstbesuchern, die hat man zugemacht, aber die haben sich in kleine Hauskirchen je 5 und 7 aufgeteilt. Jetzt hast du in der Gemeinde 150 bis 170 kleine Hausgemeinden. So ist Gottes Reich. Und wenn man dann den Salah fragt, Salah, was können wir für euch tun? Was können wir den Geschwistern in den Wächtersbach heute mitgeben? Da sagt er diesen einen Satz, betet für uns, damit von diesen Neubekehrten, von den ganz, ganz vielen, niemand mit seinem Glauben von der Klippe fällt. Dass der Glaube nicht erkaltet. Und plötzlich merken wir, wie sie sich sozusagen in unsere Gebetshände begeben. Sie legen sich in unsere Gebetshände. Sie vertrauen ihre Unversehrtheit ein ganzes Stück weit uns an. Betet für uns, dass keiner von uns bei diesem Schütteln und Rütteln von der Klippe fällt. Dann ist es so ein Privileg, solche Geschwister einfach zu umarmen und zu sagen, genau das machen wir, das werden wir machen, dass ganz, ganz viele in Deutschland hier bei uns für sich das Gefühl haben, die vertrauen sich mir an. Ich bin verantwortlich. Wenn sich mir jemand anvertraut, übernehme ich Verantwortung. Ein nächstes Bild, eine ganz tolle Geschichte, ein Missionar in einem Dorf. Ihr habt noch im Ohr, wir fahren von Dorf zu Dorf und die zwei Brüder, die uns begleiten, rufen an, irgendwo bei Geschwistern und sagen, wir sind unterwegs, wir besuchen euch gleich und wir haben eine Überraschung mit dabei. Und dann kommen wir vorgefahren und wir zwei sind dann die Überraschung, der David, mein Kollege und ich, wir sind die Überraschung. Und das ist für die Geschwister etwas ganz, ganz Besonderes, wenn Reiseprediger, so nennen wir uns dort, aus Deutschland daherkommen und sie in ihrem Dorf, in ihrer Hütte besuchen. Ja, manchmal erlauben wir uns sowas wie einen kleinen Scherz und sagen, wenn wir rausgehen, die werden die nächsten 14 Tage die Türklinke nicht mehr putzen. Das ist für sie so, so besonders. So, und ahnen nicht, dass es für uns mindestens genauso besonders ist. Wann haben wir schon Gelegenheit, dort so eine Familie zu besuchen, die Jesus liebt, irgendwo in den Bergen in Algerien. Und so, Das heißt, wir kommen jetzt ins Dorf und werden einen Missionar kennenlernen. Wir kommen vorgefahren und er kommt uns entgegen. Und das ist er hier mit seinem Sohn auf dem Arm. Wir haben nachher erfahren, dass im Hintergrund, das ist die Gemeinde, im unteren Bereich, da laufen Gottesdienste. Und die Gemeinde wächst und deswegen wird noch eine Etage aufgesetzt. Nochmal das nächste Bild. Und das ist hier nochmal sozusagen der Gemeinderaum, da wird drin, ob da gegessen wird oder sowas, oder Gottesdienste gefeiert. Und wir umarmen uns und drücken, es war ja vor Corona-Zeiten noch. Und er lädt uns ein, in die Gemeinde zu kommen, wir folgen ihm in diesen Flur. So, jetzt machst du das nächste Bild und gehen an diesen weißen Kissen vorbei und jetzt machst du ein Bild zurück. So, wir sind durch diesen Flur gegangen, haben diese weißen Kisten gesehen, haben denen aber keine Bedeutung beigemessen, weil das nachher eine Bedeutung hat. Und wir sitzen im Gemeinderaum. Jetzt kannst du zweimal umschalten. So, das ist der Gemeinderaum. 28 Quadratmeter groß, wir haben es ausgemessen. Ohne Fenster, es gibt nur eine Tür rein. Du bist wie im Betonbunker mit 100 Leuten. Es gibt keine Stühle, keine Bestuhlung, weil dann passen die nicht rein. Das heißt, hinten an der Wand ist eine große Matratze, damit es in diesem Betonblock nicht so hallt. Aber die Leute kommen rein und gehen gleich durch und stellen sich hier an die Wand, bis der Raum nach vorne voll ist. Es gibt keine Stühle. Dann passen die nicht rein. Und wir hatten hier vorne hatten wir ein kleines Tischlein, setzen uns hin und reden miteinander. Und er erzählt, als sie zum Glauben an Jesus kam, gab es zu Hause Krieg mit Eltern und Geschwistern und im Dorf. Und meine Eltern haben alles versucht, mich zurückzugewinnen, aber als sie merkten, dass ich nicht zurückkomme zum Islam, haben sie mich enterbt. Bedeutet dort was anderes als bei uns. Da geht es gar nicht um Geld oder Grundstück oder sowas, wie wir Deutschen denken, sondern du hast keinen Anteil mehr am Erbe, an der Familie. Das heißt, es gibt eine Aussprache. Da kommst du zu deinen Eltern und sagst, Kind, wir müssen mit dir reden. Und dann sagt der Papa, wir haben in den letzten Monaten alles versucht, im Guten, aber es hat nichts gebracht. Und Mama und ich haben eine Entscheidung getroffen. Wir reißen dich aus unserem Herzen. Wir haben ab heute keinen Sohn mehr. Leere deine Taschen. Leere deine Taschen. Dann legst du alles auf den Tisch. Und dann sagt der Papa so, du wirst da jetzt rausgehen. Du wirst nie mehr wieder zu dieser Tür reinkommen. Er sagt, als mir dieser Preis bewusst wurde, fing ich an, von Dorf zu gehen, bei den Leuten anklopfen und sagen, ich möchte mit euch über Jesus, den Sohn Gottes, den Retter, den Heiland reden. Er sagt, in einigen Dörfern wurde ich mit Staub und mit Steinen beworfen. Das kannte Jesus schon. Er sagt, wenn ihr in ein Dorf kommt und man euch nicht annimmt, dann geht raus und schüttelt den Staub ab. Das ist gemeint. Du bist mit Staub beworfen als Ausdruck der tiefsten Verachtung. Da sagte, bin ich ins nächste Dorf gegangen und ins nächste. Und dann kam einer zum Glauben an Jesus und noch einer und noch einer. Und als ich 5 oder 6 Leute zusammen hatte, habe ich mit denen den Alpha-Kurs gemacht. Den Kurs 10 oder 12 Einheiten, die Grundfragen des christlichen Glaubens, angefangen von der Erschaffung der Welt bis zur Wiederkunft Christi. Und in der letzten Einheit, da war das Thema Taufe dran. Dann habe ich denen die Taufe erklärt nach Römer 5, 6 und 7. Und dann haben die gesagt, ich möchte getauft werden. Dann habe ich gefragt, bist du auch bereit, den Preis zu zahlen, den es dir abverlangen wird, vielleicht den, den ich zahlen muss? Und wenn die gesagt haben, ja, ich bin bereit, dann habe ich sie getauft. Jetzt sitzen wir da, mein Kollege, der David, evangelischer Pfarrer, mit dem deutschen Verständnis von Taufe und Taufpraxis, ich als baptistischer Pastor, frage ich den, wie machst du das denn? Und dann sagt er, kommt mit. Jetzt schaltest du zurück zu der weißen Kiste. So, wir gehen raus und stehen vor dieser weißen Kiste. Jetzt ins nächste Bild. Noch eins. Und er dreht eine weiße Kiste um und wir stehen vor einem ausgedehnten Kühlschrank. Der hat ihm alle Innereien rausgezupft. Die Löcher sozusagen mit Kaugummi zugemacht. Füllt den, baut draus ein Taufbecken und tauft in 4 Jahren 220 Menschen. Und jedem von diesen ist er nachgegangen. Paulus sagt, ich habe um jeden von euch unter Tränen und Schmerzen gerungen. Wie in den Wehen einer Frau habe ich jeden von euch begleitet. Bin mit jedem mitgegangen, um jeden gebangt. In 4 Jahren 220 Menschen. Und dann stehen wir da, mein evangelischer Kollege mit seinem Taufverständnis, seiner Taufpraxis, und merken, im Augenblick, da spielt das im Augenblick keine Rolle. Was die Rolle spielt, dass wir da Geschwister haben, die für diesen Akt des Bundesschlusses mit dem Heiland, sie schließen einen Bund des guten Gewisses. Sie lassen sich eintauchen und bekunden damit, ich bin beerdigt, begraben für mein früheres Leben. Und wenn er dann wieder aufsteht, wenn ich den wieder aufrichte, heißt das, ich bin zu einem neuen Leben auferstanden. Und dieses Leben, das gehört nicht mehr mir. Für dieses Leben bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen, den ich mir abverlangen werde. Wir werden am Ende ein Lied singen. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Und wenn es sein muss, geht es durch den Kühlschrank. Und ihr Lieben, wenn man dann diesen Bruder, diesen Missionaren in den Arm nimmt und den drückt, dann sagt, Bruder, was können wir den Geschwistern in Deutschland ausrichten? Was ist die Botschaft, was ist die Message? Was würdest du denen gerne geben? Keiner von denen würde um Geld bitten oder sowas. Der würde immer sagen, betet bitte für diese 220, damit keiner von denen mit seinem Glauben über die Klippen geht. Das sind alles Kinder, geistliche Kinder, die brauchen euer Gebet. Betet, dass keiner den Glauben verliert. Und plötzlich merke ich auch wieder, stellvertretend für diese 220 legt er legt sie alle uns in die Hände, in unsere Verantwortung. Und wir übernehmen, das ist der Haken des heutigen Gottesdienstes, wir übernehmen Verantwortung für diese Geschwister. Das ist nicht nur eine bewegende Geschichte, sondern das ist Gottes Einladung, Gottes Aufforderung, Gottes Zuspruch. Ich vertraue dir heute diese Menschen an, die 220 und deren Missionaren. Den lege ich dir heute in deine Verantwortung. So, ihr Lieben, jetzt nehme ich einen Schluck Wasser, weil davor mit Masken hier rumzusitzen, bin komplett ausgetrocknet. Ja, das ist halt so. Ja. Jo, also, ich habe von dort, habe ich bei mir im Dorf angerufen. Wir sind in einem klitzekleinen katholischen Dorf und der Willi ist bei uns Elektriker, der einzige Elektriker, den wir im Dorf haben, habe ich angerufen und habe gesagt, Willi, hast du zufällig einen ausgedienten Kühlschrank? Willi ist Katholik. Ja, wofür brauchst du einen Kühlschrank? Er sagt, ich will ein Taufbecken bauen. Ich sagte, Peter, du spinnst. Wie soll ein katholischer Mensch verstehen, dass wir zur Taufe so einen Kühlschrank brauchen? Das habe ich ihm erklärt. Ich bin dann einige Jahre mit diesem Kühlschrank zu Konferenzen gefahren, habe den Anhänger angehängt und zu Jugendabenden oder Gemeinden habe ich den hier hingestellt. Da habe ich gefragt, liebe Geschwister, was hat ein Kühlschrank gemeinsam mit unserer Taufe? Da kommt man doch nicht freiwillig drauf. Nee. Ja. Okay, so, wir machen noch eine Geschichte. Ja, Alexander? So, Gottes verborgenes Wirken. Wir sind immer noch unterwegs in den Bergen, ganz oben und manchmal bis an die Schneegrenze und kommen irgendwo auf ein Plateau und treffen dort auf einen älteren Bruder und wir sitzen miteinander, essen, trinken Tee, reden miteinander. So, jetzt kannst du umschalten. Ja, so, das ist er in der Mitte. Und rechts hier, das ist der David, mein Kollege, und dieser Bruder in der Mitte. Wir hatten ein paar Stunden Zeit miteinander, der redet und redet. Und wenn man mit dem so isst und Tee trinkt und redet, merkt man, das ist einfach, wie hätten wir jetzt gesagt, eine ehrliche Haut. Ganz einfach, grundehrlich. Er sagt, er konnte nie eine Schule besuchen. Und man merkt auch an ihm, der war nicht oft beim Zahnarzt, wahrscheinlich niemals. Und inzwischen hat das auch nicht mehr nötig. Und er sagt von sich selbst, das Beste, was ich machen kann, ist Esel reiten und Schafe hüten. Ist Hirte. Durch und durch. Und wenn man den umarmt, der Erlebnis eines Schafen. Wenn da ein Schäflein lahmt oder so, dann nimmt das auf den Arm und trägt das seine Kleidung, der riecht nach Schaf und ist eben so. Ja. Die Geschwister in der Gemeinde sagen, er ist vom Alter her einer der Älteren in der Gemeinde, weil dort sehr viele junge Menschen, Familien zum Glauben an Jesus kommen. Aber wenn das junge Volk mal irgendeine Frage hat, zum Leben, wie auch immer, dann ist man gut beraten, wenn man zu dem hingeht, der hat immer eine Idee, wie Leben gelingen kann. Er ist auch in der Gemeinde Hirte, der Älteste und wie auch immer. Und aus diesem langen Gespräch eine Situation. Er sagte, ich hatte eines Nachts einen Traum. Und dieser Traum, der hat mich so bewegt, der hat mich tagelang, mir tagelang keine Ruhe gelassen. Ich bin dann irgendwann zu den Geschwistern in der Gemeinde, habe gesagt, Geschwister, ich habe geträumt und ich möchte, dass ihr mit mir darüber befindet. Ob es sein kann, dass Jesus zu mir durch diesen Traum spricht. Und weil uns sowas dort immer wieder, jeden Tag, immer und immer begegnete, auch in den Gottesdiensten, hatten wir den Eindruck, das ist tatsächlich dort so, dass Jesus dort durch Träume und Visionen spricht. Und wenn man sich dann an Matthäus 24 erinnert, fängt man an zu glauben, dass es wirklich so ist. Das ist Gottes Art, dort zu Menschen zu sprechen. Die gehen so natürlich damit um. Keiner von uns würde auf die Idee kommen, zum Wille zu kommen und zu sagen, Wille, ich habe letzte Nacht schlecht geträumt, ja, kannst du vielleicht mit mir darüber beten und also erleben. Für sie ist das ganz normal. So, die Geschwister beten und sagen, wir haben Frieden darüber. Mach, wie Jesus dir das gesagt hat. Er hat geträumt. Jesus sagt ihm, nimm einige Päckchen Bibeln und fahre in eine Stadt und dort werde ich dir zeigen, wie es weitergeht. Das war der ganze Traum. Und die Geschwister sagen, wir haben darüber Frieden, mach das, wie Jesus dir gesagt hat. Die Brisanz ist folgende. Es ist nicht erlaubt, nach Algerien Bibeln reinzubringen. Es ist auch nicht erlaubt, sie in Algerien zu drucken. Da machen die Geschwister das verbotenerweise. Wir waren in der Druckerei dort. Das hat mich tief berührt. Du kommst da rein, das ist wirklich so ein Raum wie hier vorne. Kommst rein und es riecht nach Farbe und Papier. Und hier an der Wand steht eine industriegrüne Druckmaschine, vielleicht 2 Meter breit, so ein Riesenteil und ist am Drucken und wir stehen davor und unten steht in großen Lettern Heidelberg 1939. Das ist deutsche Qualität. Die druckt heute im Untergrund Bibeln. Jetzt träumt dieser Mensch, nimm einige Päckchen von diesen illegal gedruckten Bibeln und fahre in eine Stadt. So, wir sind in der Stadt Tizi Ouzou und fahren nach Bejaia, das sind 300 Kilometer. Und das ist ein Stau von da bis da. Und zwar nicht, weil so viele Autos da sind, sondern weil auf diese 300 Kilometer kommen mindestens 9 Checkpoints von Soldaten, die haben auf der Autobahn Betonblöcke hingestellt, so ein Schachbrettformat, damit man nicht durchbricht. Und jedes Auto wird angehalten, da steht hier Soldat mit Maschinengewehr, hier einer. Und dann wird man hier befragt, wo kommst du her, warum fährst du wohin und so weiter. Fensterscheibe runtergekurbelt. Dieser hier merkt, dass wir Europäer sind, der fragt, was wir hier machen, ob wir Touristen sind oder ob wir vielleicht von der Presse sind, ob wir Kameras dabei haben. Deswegen haben wir ganz billige Handys dabei, damit das nicht auffällt. Und in dieser Zeit macht einer hinten den Kofferraum auf und durchsucht den. Und du darfst nicht aufstehen. Das machst du 9-mal durch und weißt, ich muss nochmal nach Hause. Dann ist das wirklich ein schlechter Traum, einige Bibeln zu nehmen und sich auf diesen Weg zu begeben. Und die Geschwister sagen, wir haben Frieden darüber, mach das. Und das machen die zwei. Ich nehme einen aus der Gemeinde mit und sie fahren los und kommen irgendwann in der Nacht oben in den Bergen an, bleiben stehen, unten im Tal ist die Stadt. Es ist weit nach Mitternacht. Sie bleiben stehen, er sagt, wir haben gebetet und haben uns dann angelehnt und sind eingeschlafen. Und als wir morgens aufwachten, merkten wir, es wird langsam hell. Unten wacht die Stadt auf und der Nebel verzieht sich und der Stadtlärm kommt oben in den Bergen an. Weit und breit kein Mensch zu sehen. Irgendwo da vorne ist ein Hirte mit Schafen, der war die ganze Nacht draußen mit seinem Vieh und ansonsten weit und breit kein Mensch. Jetzt sitzen wir da und werden ganz langsam unruhig, weil wir wissen, wenn jetzt irgendein Polizist oder Soldat vorbeikommt und merkt, dass wir hier übernachtet haben, dann fragt er, was macht ihr hier? Und dann müssen wir den Kofferraum aufmachen. Und da sind wir verloren. Wir haben gebeten, haben gesagt, Jesus, jetzt sind wir hier, zeig uns, wie es weitergeht. Und es passiert gar nichts, außer dass der Hirte dort mit seinen Schafen in unsere Richtung so mit den Tieren unterwegs ist, wie die Tiere halt fressen, in dem Tempo, mehr nicht. Irgendwann merken wir, der Hirte löst sich von seiner Herde und kommt etwas schneller zu uns. Wir sind ausgestiegen, stehen vor unserem Auto und sagen, was wird jetzt sein? Und plötzlich fängt dieser Hirte an zu laufen. Er rennt in unsere Richtung. Und deshalb, wir waren ganz verunsichert, weil wir gar nicht wussten, was passiert da gerade jetzt. Und während der noch lief, rief der uns zu, Brüder, habt ihr auch das Brot mitgebracht? Habt ihr das Brot mitgebracht? Und dann war er bei uns. Dann haben wir gesagt, was meinst du, welches Brot? Er sagt, wir waren total verunsichert. Welches Brot, was meinst du? Und dann sagt der Hirte, sagte, ich habe die letzten 20 Jahre um meine eigene Bibel gebetet. Und heute nachts, ich habe gesehen, ihr seid um 3 Uhr hier angekommen. Heute nachts hat mich Jesus gesagt, deine Gebete gehen in Erfüllung. Habt ihr etwas mitgebracht? Wie groß muss die Freude sein, wenn Jana so ein Päckchen bekommt, da sind vielleicht 8 oder 10 oder 12 Stück drin. Wenn es vielleicht mehrere Päckchen sind, ich weiß es nicht. Und dann sitzen wir mit dem und haben Gänsehaut. Gänsehaut. Und ich stelle mir das so vor, da oben in den Bergen, da sitzt er im Auto, der Hirte, seine Kleidung, die riecht nach Schaf und Esel und Mist. Und das ist aber auch Hirte in der Gemeinde. Dort, wo Gottes Haus ist, in Gottes Haus, in Gottes Familie, ist der Hirte. Und da kommt ein zweiter Hirte dazu. Da treffen zwei Hirten aufeinander und der eine gibt dem anderen das Brot. Und all das angesichts dessen, der von sich sagt, ich bin der gute Hirte. Und wenn man den fragt, Bruder, was können wir für euch Gutes tun? Und dann sagt er, ihr Lieben, wir haben draußen noch so viele Menschen, die seit 10, 15, 20 Jahren beten um eine eigene Bibel. Betet darum, dass keiner von ihnen unterwegs zu solch einem Morgen seinen Glauben verliert. Und dann ist man ganz, ganz ehrfürchtig und sagt, ja, das werden wir machen. Das nächste Mal, wenn ich in Wächtersbach sein werde, ich werde das den Geschwistern einprägen. Einprägen, ihr Lieben, wie die sich in unsere Hände legen, in unsere Fürbitte Hände legen, übernehmen wir Verantwortung.